Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven.
Mein Name ist Michael Groth, willkommen bei Aus den Archiven. Die sogenannte leichte Muse hatte oft ein schweres Los. Das gilt vor allem für das Kabarett, soweit es sich eine politische Meinung nicht nehmen ließ. Werner Oehlschläger hat in seinem am 31. März 1956 erstmals im RIAS gesendeten Feature einige Beispiele zusammengetragen. Die Auszüge aus den herrschenden unliebsamen Programmen reichen von Frank Wedekind, der den deutschen Kaiser Wilhelm ärgerte, bis zu Werner Fink, der sich von den Nationalsozialisten nicht das Wort verbieten lassen wollte. Viel Spaß dabei.
Das sogenannte literarische Kabarett will Zeitkritik treiben. Es will aufklären, anklagen und Standpunkte finden. Wer sich derartiges vornimmt, der muss natürlich mit Widerstand rechnen. Ein Kabarett, das nicht aneckt, das ist keins. Unser Blick soll heute im Rahmen unseres Themas auf Fälle gerichtet sein, in denen der Kabarettist gegen seinen Willen Gelegenheit hatte, zum Märtyrer zu werden. Erwarten Sie nun aber bitte keine gelehrte Abhandlung. Das Kabarett ist eine leichtlebige Pflanze. Es hat überhaupt kein Talent, sich selbst historisch zu begreifen. Und so sind leider wenig Materialien erhalten geblieben und viele Fälle in Vergessenheit geraten. Aber einige markante ragen hervor. Und so wollen wir gleich zu Beginn ins Jahr 1899 zurückgehen. Da gab es den Fall Wedekind. Das war so. Damals machte Kaiser Wilhelm II. Seine berühmte Reise ins Heilige Land. Nun, das Auftreten seiner Majestät war dabei so, dass auch in seiner näheren Umgebung der Kopf geschüttelt wurde. Jeden Satiriker von Geblüt musste es in den Fingern jucken. Und so stand denn auch eines Tages im Münchner Simplicissimus ein Gedicht auf diese Reise. Scharf, treffend, im echten Simpelstil. Eine Haussuchung in der Redaktion brachte durch Zufall das Manuskript zutage. Es war da in einem gebundenen Jahrgang dieser Zeitschrift versteckt. Aber die Polizei fand es und so wurde der Autor bekannt. Es war Frank Wedekind. Der reiste zunächst mal nach Paris, wohin auch der Verleger Albert Langen gegangen war. Ende Mai 99 stellte sich Wedekind den deutschen Behörden. Es gab Untersuchungshaft. Verurteilung wegen Majestätsbeleidigung zu Gefängnis, das nach 3 Monaten in Festungshaft verwandelt wurde. Und auf dem Königstein bei Dresden hat Wedekind diese Strafe abgemacht. Nun, worin bestand die Beleidigung seiner Majestät? Hören Sie hier den verfemten Gesang. Wir haben nur die ursprünglich von Wedekind benutzte Gitarrenbegleitung etwas abgewandelt.
Der König David steigt aus seinem Grabe, greift in die Saiten, schlägt die Augen ein und dankt dem Herrn, dass er die Ehre habe, dem Herrn, der Herrscher, einen Psalm zu weihen.
Wie einst in Abisachs von Sunem Tagen hört man ihn wiederum die Harfe schlagen, indes sein Heerespreis und Siegeslied wie Sturmesbrause nach dem Meere zieht.
Willkommen, Fürst in Palästinas Grenzen, willkommen mit dem hohen Edelgemahl, mit Geistlichkeit, Lakaien, Exzellenzen und Polizeibeamten ohne Zahl.
Es freuen sich rings die historischen Orte, seit vielen Wochen schon auf deine Worte. Und es vergrößert ihre Sehnsuchtspein, der heiße Wunsch, fotografiert zu sein.
Ist deine Herrschaft denn nicht auch so weise, dass du dein Land getrost verlassen kannst?
Nicht jeder Kaiser wagt sich auf die Reise ins alte Kanaan, du aber fandst. Du seist zu Hause momentan entbehrlich.
Und darin täuscht sich deine Weisheit schwerlich.
Denn wer sein Land so klug wie du regiert, weiß immer schon im Voraus, was passiert. Es wird die rote Internationale, die einst so frech und ungebärdig war, verbrüdern sich auf frohem Liebesmahle mit der Agrarier sanftgemuten Schar.
Frankreich heißt seinen Greifuß stets willkommen, als wär auch er zum heiligen Land geschwommen.
Und gern verschiebt aus Rücksicht auf den Staat der Anarchist sein nächstes Attentat.
Der Menschheitsdurst nach Taten lässt sich stillen, doch nach Bewunderung ist ihr Durst enorm.
Der du ihr beide Wünsche zu erfüllen verstehst, sei's in der Tropenuniform, sei es in Seemannstracht im Purpurkleide, im Rokoko-Kostüm aus starrer Seide, sei es im Jagdrock oder Sportgewand.
Willkommen, teurer Fürst im heiligen Land.
Die Folgen der Angelegenheit waren für Wedekind mannigfach. Er verfremdete sich mit seinem Verleger Langen, und da nach seiner Freilassung auch andere Pläne fehlschlugen, so war er gezwungen, wieder mit der Gitarre aufs Brett zu steigen und mit seiner scharf akzentuierten Aussprache seine Bänkelgesänge vorzutragen. Damals, meine Damen und Herren, gab es eine Zensur in Deutschland. Und auch Wedekind musste seine Texte vorlegen. Und natürlich wurde ihm manches gestrichen. Meine Damen und Herren, ich entsinne mich an eine uralte Grammophonplatte. Die ist leider verloren gegangen, sonst hätte ich sie hier eingefügt. Darauf sang Käthe Erlholz zu einer Musik von Nelson einen Text von Willy Prager. Lass dir die Hoffnung nicht rauben. Die zweite Strophe handelte vom Treffen zwischen Wilhelm II. Und dem russischen Zaren auf einem Kriegsschiff in der Ostsee. Dabei hatten die staatsmännischen Versuche des Kaisers nichts weiter zu Wege gebracht als gegenseitige Freundschaftsbeteuerungen. Lass dir die Hoffnung nicht rauben, wurde da dem Kaiser zugerufen in der zweiten Strophe mit deutlicher Ironie. Gegen dieses Lied ist nie etwas unternommen worden. So etwas war vor 1914 möglich. Man war liberal, man hatte Humor. Es wurde berichtet, wie Majestät über den Hauptmann von Köpenick sogar gelacht hatten. Der Kronprinz lud oft Berliner Kabarettisten zu sich nach Potsdam. Nelsons Ladenmädel gehörte trotz der pikanten dritten Strophe zu seinen Lieblingsliedern. Das Kabarett genoss eine Art illegitimer Hoffähigkeit. Im Jahre 1949 war Rudolf Nelson an den Kurfürstendamm zurückgekehrt und spielte eine Revue Berlin WW von Günter Neumann. Eines Abends, kurz vor dem Aufgehen des Vorhangs, wurde belauscht, wie Willi Schäffers zu Nelson sagte: Du, Rudi, ich habe gehört, der Kronprinz wird heute 60. Ach, erwiderte Nelson in Gedanken versunken, da müsste man doch eigentlich was machen. An diesem indiskreten kleinen Beispiel, meine Damen und Herren, kann ermessen werden, mit was für Gefühlen der Kabarettist an die Zeit der Monarchie zurückdachte, als er unter der Aufsicht einer Zensur stand. Wir können uns glücklicherweise ein genaues Bild davon machen, was der Zensor damals beanstandete. Vor uns liegt ein dickes Album, das sehr kuriose Dinge enthält. Man müsste draufschreiben, Gestrichenes aus den Akten der Theaterzensur. Diese Akten, meine Damen und Herren, sind nämlich tatsächlich noch vorhanden. Theaterstücke mussten damals in aller Form eingereicht werden. Beim Kabarett verfuhr man anders. Gewöhnlich sahen sich die Beauftragten des Zensors eine Vorstellung an, denn man wusste, beim Kabarett hängt sehr viel von den Vortragsnuancen ab, die sich nicht zu Papier bringen lassen. Otto Reuter bekam einmal auf eine Anfrage zur Antwort:
Ihre Vorträge sind nicht so schlimm, aber Sie schmunzeln so verdächtig dabei.
Worauf Reuter sofort dichtete:
Es ist im Leben hässlich eingerichtet, dass bei den Noten darf der Zensor stehen. Ach, das, was ich ersonnen und erdichtet, muss ich am Ende frisch gestrichen sehen. Die besten Witze könnte man hier lesen, jedoch der Rotstift strich sie kurz und klein. Behüt dich Gott, es wäre so schön gewesen. Behüt dich Gott, es hat nicht sollen sein.
So, und nun schlagen wir unser Album auf. Meine Damen und Herren, Sie erleben jetzt eine Reihe von Uraufführungen. Texte, die, weil sie vom Zensor gestrichen wurden, noch nie eines Menschen Ohr vernommen hat. Im Jahre 1897 wurde im Ostendtheater eine Posse aus der Millionenstadt mit Musik von Steffens aufgeführt. Daraus wurde folgendes Couplet gestrichen.
Sehe ich, wie in der Ehe größtenteils es gibt nur Wehe, wie die Frau vom Mann belogen und der Mann von ihr betrogen, mit des Hausfreunds Frau possiert, während sie mit ihm charmiert und doch sich vor der Welt vertragen, da wage ich kein Wort zu sagen.
Ist wo eine Menschenmenge und ich komme ins Gedränge, will der Schutzmann Ordnung schaffen, nimmt er auch die mit, die bloß gaffen, schreit zurück, marsch auf die Wache, rück ich aus und denk, na Sache. Hat er aber mich beim Kragen, da wage ich kein Wort zu sagen.
Aus der gleichen Posse verschwand auch folgendes Schnaderhüpferl.
Die Türken und Griechen treibt Ehrsucht und Pflicht. Sie rüsten und drohen, aber zuschlagen tun sie nicht.
Fünf Großmächte stehen bei Kreta parat. Und da's nicht zu tun gibt, da spielen sie Skat.
Enthüllung des Denkmals, das war doch sehr schön. Ich hab sogar einen Schutzmann von hinten gesehen.
Im Jahre 1899 kam im American Theater, wie die Berliner damals sagten, eine Burleske mit Gesang zur Aufführung Berliner Leben. Folgende Strophen wurden gestrichen.
In unseren Kolonien ist man noch weit zurück. Drum ließen Leist und Wehlau mit scharfem Kennerblick die nackten Weiber tüchtig mit Prügel stets versehen. Das kann bei uns da oben im Himmel nicht geschehen. Nein! Berlin ist groß und herrlich, soweit das Auge blickt. Die Friedrichstraße besonders, des Abends uns entzückt. Wenn schön geschmückte Damen uns winken mitzugehen, das kriegen wir da oben im Himmel nicht zu sehen. Nein!
Die Verfügung ist übrigens unterzeichnet der Polizeipräsident von Windheim. So, und hier ein Text aus der Posse Vatersorgen, die im Schillertheater im Jahre 1900 aufgeführt wurde.
Berlin ist ein Raubnest, hier droht Mord und Dolch. Der vierte Mann ist hier fast immer ein Strolch. Drum ist jetzt die Schutzmannschaft riesig vermehrt und was auch geschehen mag, sie sicher erfährt. Die Polizei alle Verbrecher nun kriegt, in diesem Jahrhundert natürlich noch nicht.
Die Motive des Zensors, die heben sich nach diesen Beispielen bereits deutlich ab. Außen- und Innenpolitik waren tabu. Die innere Autorität durfte nicht angetastet werden, darum keine Scherze auf die hehre Polizei. Die sogenannte Sittlichkeit musste unter allen Umständen geschützt werden, darum keinerlei Pikanterien. Bei folgendem Beispiel wird einem der Zensor direkt ein bisschen sympathisch. Es stammt aus der Posse der Nachtomnibuskontrolleur.
Um die gefallene Tochter aufzusuchen, ein Mann von außerhalb kommt nach Berlin. In Segen wandeln will er jetzt sein Fluchen, auf Wunsch der Mutter hat er ihr verziehen. Da untern Linden spricht ihn an ein Mädchen, na Kleiner, kommst du mit, wo's Austern gibt? Er reißt ihren Schleier ab, es ist sein Kätchen, das ist Berlin, wie's lebt und liebt.
Ja, nur also bitte sagen Sie selbst, derartig verworfene Zustände als Berlin, wie's lebt und liebt zu bezeichnen, das fordert natürlich allerschärfsten Widerspruch heraus. Es befinden sich in unserer Mappe auch Beispiele von sehr berühmten Zeitgenossen. Was ist zum Beispiel dem Julius Freund nicht alles aus seinen Metropolrevuen gestrichen worden? Oder dem Willy Prager, der hatte, 1915 war das, die Gesangstexte zu einem Volksstück mit Musik Die Herren Söhne verfasst. Ich glaube, das Stück ist nachher aber unter anderem Titel zur Aufführung gekommen. Darin kam ein Couplet vor, das Prager vor einigen Jahren nochmal für uns gesungen hat.
Wenn ich mir meine Uhr besehe und's ist um 8 wieder 2, bekomm ich eine Wut im Kopf. Da steigt mir rein das Blut im Kopf, weil diese Zwiebel wieder steht. ich kicke einmal, ich kicke zweimal. Ich denk, na nu, denk ich, na nu. Da hat doch wieder einer dran gedreht. Die Dame wohnt bei mir im Haus, die sieht es morgens furchtbar aus. Doch neulich sah ich sie bei Nacht, geschminkt, gepudert, aufgemacht, wie sie an mir vorübergeht. Ich kicke einmal, ich kicke zweimal, ich denk, na nu, denk ich, na nu. Da hat doch wieder einer dran gedreht.
Ja, und hier ist noch eine Strophe, die Prager nicht gesungen hat, weil sie vom Zensor gestrichen war. Und die wir erst jetzt, ein kurioser Fall, beim Durchstöbern der alten Akten wiedergefunden haben.
Ich hatte neulich einen Prozess mit einer richtigen Comtesse, die sagt, ich hätte ihr bewusst beleidigt mit einer Jänsebrust. Ich las das Urteil durch, zu spät. Ich kicke einmal, ich kicke zweimal, ich denk, na nu, denk ich, na nu. Da hat doch wieder einer dran gedreht.
Je länger man in unserem Album blättert, desto öfter wird man sich dabei ertappen, dass man dem Zensor zustimmt. Zumindest, sofern es sich um rein Geschmackliches handelt, hatten die Herren oft gar nicht so unrecht. Im Jahre 1918 hörte jede Zensur auf. Die Weimarer Verfassung garantierte dafür und dieser Zustand hat genau 15 Jahre gedauert. Die traditionellen Hüter des Edlen und Schönen hatten prophezeit, die Kunst würde nach dem Wegfall der staatlichen Aufsicht in einem Morast von Unsittlichkeit versinken, die Jugend würde von Grund auf vergiftet werden und die ganze Kultur sei überhaupt in Gefahr. Aber siehe da, es war halb so schlimm. Als die stabile Mark erschien, verschwanden die Nacktballetts wieder aus den Kabarettprogrammen ebenso wie die furchtbar erotischen Chansons und Szenen. Das Publikum lernte damals, es gibt nichts Langweiligeres als die Sünde. Die Vergnügungen des Verstandes und des Witzes sind doch dauerhafter. So wurden die 20er Jahre zu einer großen Zeit des Kabaretts. Sie hat uns eine Fülle von bedeutenden Talenten beschert, die die leichte Muse von einem bloßen Zerstreuungsmittel zu einer zeitkritischen Ausdrucksform von hohem künstlerischen Wert emporhoben. Unsere Chronik findet keine Beispiele aus jenen Jahren für das schwere Los der leichten Muse. Und damit sind wir an einem Wendepunkt angelangt. Als die Machtübernahme eine Tatsache geworden war, wusste jedermann, dass die glanzvollen Tage des Kabaretts in Deutschland beendet waren. Der Witz, der sich bisher so frei tummeln konnte, musste mit Rachsucht und Verfolgung rechnen. Unter den Flüchtenden, die im Frühjahr 33 über die Grenzen gingen, waren fast alle namhaften Stars der leichten Muse. Max Hansen gehörte zu den Glücklichen, denen das aus Deutschland hinauskommen nicht schwer wurde, denn er war dänischer Staatsangehöriger. Außer seiner Abneigung gegen die neuen Herren hatte er aber noch einen besonderen Grund zur Flucht. Er wusste, sie würden ihm nie ein Lied verzeihen, dessen Text er zusammen mit Paul Nikolaus verfasst hatte und das ihm im Jahre 32 viel Gelächter und Beifall eingebracht hatte. Hier ist es, in einer altmodisch anmutenden Grammophonaufnahme, die sich glücklicherweise noch erhalten hat.
Man freche Schimpfen bleibt über diese Dreistigkeit, auch wenn man bescheiden ist, man nicht zu beneiden ist. Ich sag alles grad heraus, da mach ich mir gar nichts draus. Wenn ich eine schöne Frau, sie rutscht mir's raus, wann sie schon mal in mich verlieben. Das ist das Schönste, was es gibt. Haben sie noch nie von mir geträumt? Da haben sie wirklich was versäumt. Ich bin nicht groß, ich bin nicht klein. Ich pass grad so in alles rein. Ich bin nicht gescheit, ich bin nicht dumm. Das spricht sich jetzt schon langsam rum. Bei mir haben sie nichts zu riskieren. Wie wär's denn, wollen Sie es nicht einmal mit mir probieren? Hitler und der Sigi Kohn kennen sich seit Jahren schon. Eines Tages gingen sie aus, miteinander ins Hofbräuhaus. Doch schon bei der fünften Matz werden Hitlers Augen nass. Er umarmt den Sigi Kohn und stottert blass. Warst du schon mal in mich verliebt? Das ist das Schönste, was es gibt. Hast du noch nie von mir geträumt? Da hast du wirklich nichts versäumt. Ich bin nicht groß, ich bin ganz klein. Ich pass grad so nach München rein. Ich bin nicht dumm, ich bin nicht gescheit, am größten Dreck hab ich mein Preis. Die Freundschaft kannst du ruhig riskieren, denn unter uns sagt, ich hab nichts mehr zum Verlieren.
Ja, es sind gewiss am Kabarett witzigere und fundiertere Sachen gegen Hitler zu hören gewesen als diese bescheidenen Verse, die ja nur einer übermütigen Laune entsprungen waren. Aber man kannte ja die Empfindlichkeit des Diktators, da war es sicherer, ihm aus dem Wege zu gehen. Der Weg führte Hansen zunächst nach Wien, später nach Kopenhagen. Einige Jahre danach, als das Lied etwas in Vergessenheit geraten war, da versuchten namhafte Berliner Theaterleute, Max Hansen wieder hoffähig zu machen. Denn das Theaterleben war im Dritten Reich arm an großen Persönlichkeiten geworden, besonders auf dem Gebiet des Heiteren. Es winkte Max Hansen, der von der Aria-Gesetzgebung nicht betroffen war, sogar eine Hauptrolle in einem neuen musikalischen Lustspiel von Benatzky. Aber Max kam nicht. Er wurde ein Publikumsliebling in den skandinavischen Ländern und erst im Jahre 1951 stand er wieder auf einer Berliner Bühne. Meine Damen und Herren, erlassen Sie es uns, an dieser Stelle all die Unglücklichen aufzuzählen, die nicht so gut dran waren, die Hand an sich legten oder aus Heimweh und wirtschaftlicher Not zugrunde gingen. Noch nie hatte das Heitere ein so tragisches Schicksal gehabt. Und wie ging es nun weiterhin dem Kabarett in Deutschland? Merkwürdig, trotz der grausigen Erfahrungen zog es magisch immer wieder junge Talente an. In Berlin gab es sogar eine Neugründung, das Tingeltangel in der Kantstraße, in den Räumen, in denen Friedrich Holländer jahrelang seine literarischen Revuen gespielt hatte. Nebenbei bemerkt, eine Reihe anderer neuer Kabaretts war nach kurzer Zeit wieder verschwunden, nachdem sich die Unmöglichkeit unter den neuen Bedingungen etwas Ersprießliches zu schaffen herausgestellt hatte. Aber die Leute vom Tingeltangel waren hartnäckiger und vielleicht auch begabter. Da stand zum Beispiel der ellenlange Walter Lieck auf dem Podium und trug eigene, doppelsinnige Gedichte vor.
Was wir bei den Staaten sehen, in den Gärten sehen wir es auch. Sehen den Grafensteiner stehen über einem Rosenstrauch. Dort eine Pumpe, zu dem Zwecke, dass man sich was pumpen kann. Hier den Rotkohl in der Ecke, da den Weißkohl vorne an. Den Kohlrabi, den entfernte der ganz gern aus seinem Reich. Dort ist eben große Ernte, gerade sind die Birnen weich. Blumen stehen an manchem Wege und an manchem ein Spalier. Da kommt man gleich ins Gehege, da vor eine verschlossene Tür. Nirgendwo ist alles Blüte, nirgendwo ist alles reif. Der, der bückt sich, Gott behüte, der, der hält den Rücken steif. Will mal eine kleine Ranke irgendwo durch einen Zaun. Wozu ist der Zaun da? Danke, bums, schon ist sie abgehauen. Stets wächst auch nach einer Krisis aus der Erde wieder Schönes. Harre nicht des Paradieses, denn du hast ja Parajenes. Gibt es manchmal auch Beschwerden, ist es doch im Garten schön. Selbst der Mist wird fruchtbar werden und das Unkraut wird vergehen.
Nun, Sie können sich vorstellen, meine Damen und Herren, wie die Anspielungen auf den Mist, der wieder fruchtbar wird, und die Birnen, die weich sind, damals wirkten. Das Publikum verstand. Es lernte, das Unausgesprochene zu begreifen, dem Zwinkern und der ausdrucksvollen Pause die Bedeutung abzulesen. Es entstand ein ganz neuer Stil. Im Tingeltangel spielte Walter Gross damals eine Skatszene mit Walter Lieck und Günter Lüders zusammen. Ein äußerlich ganz harmloses Spiel, das aber doch eine gespenstische Doppeldeutigkeit besaß.
Na, meine Herren,
oh,
jetzt ist
hier. Richtig, ja.
Hat ein Platz
Schnaps
hier.
Dabei.
Jawohl, ja, so eine gesunde Seele, ihr hört ein gesunder Körper.
Was? So ist es, genau. Du
meine Herren, hier lasst uns Dings bauen.
Hütten.
Also Hütten, na ja, ja, natürlich. Nehmen Sie Platz, meine Herren, bitte.
Herzlichen Dank, ja.
Und eins möchte ich jetzt gleich mal sagen. Hier sind wir also heute draußen im Freien.
Menschenskind, nicht doch, nicht doch.
Du fangst aber nicht schon wieder an.
Ja, ja, hier draußen im Freien. Soll man das für möglich halten? Dass an einen solchen Tag wie heute, wo durch unser Land ein Dings geht, ein Lenzes ahnen geht, nicht?
Husten wird man ja wohl noch dürfen.
Lichtscheues Gesindel.
Nein.
In den Kneipen herumsitzt und da ist Kartspiel statt, hier draußen.
Na eben. Wenn wir wirklich mit dem Bier nicht langen, dann können wir immer noch einkehren.
So ist es, genau so ist es, meine Herren. Wir sind ja schließlich keine Spießbürger.
Nee.
Wir haben uns noch jeder gegebenen Situation anpassen können.
Sie, hören Sie mal, Ihr Husten gefällt mir aber ja nicht.
Und wenn ich Ihnen einen guten Rat geben darf, nehmen Sie wenigstens die Hand vor den Mund.
Wissen Sie, ein Freund von mir, der hat auch immer so gehustet. Bei dem ist es aber sehr schlimm geworden.
Tatsache?
Ja, der hat bis jetzt 6 Wochen
was denn?
Im Krankenhaus gelegen.
Ach so.
Naja, also meine Herren, zu was sind wir denn nur eigentlich hierher gekommen? Karten raus oder geh nach Hause. Also los, Sie geben.
Und die Politik bitte beiseite.
Ja.
Was haben wir uns da einzumischen?
Ja, natürlich.
Ich höre was.
Was? Was denn?
Ich bin vorne, will ich sagen.
Ach so. Also ich muss reizen. Ich sage jetzt 18.
Da fing's an.
20.
Bin ich mit bei.
22.
Immer noch.
23.
Immer noch.
24.
Da wird's jetzt richtig.
27.
Solange diese Eiche steht.
30. Na, was ist denn los?
Passen wird man wohl noch dürfen.
Ach, ja, und was haben Sie?
Kein Interesse.
Wem sagen Sie das?
Eben nicht.
Wenn wir im Frühling in den Wald marschieren, hängt für uns der Himmel voller Grang mit Vieren.
Ei, warum?
Ei, darum.
Ei, warum?
Ei, darum. Ei, bloß wie ein Bube, Dame, König und den Ass.
Ei, bloß wegen Bube, Dame, König und das Ass?
Ja, bloß wegen Bube, Dame, König, dumm mit Ass. Wir sind ein einig Volk von Kartenspielern.
Und wer da nicht mitspielt, der rechnet zu den Wühlern.
Ei, warum?
Ei, darum.
Ei, warum?
Ei, darum.
Ei, bloß wehen, Bube, Dame, König und das Ass.
Ein Prosit, der gemütlich keilt.
Ach, es ist ja so schwer, aus der Heimat zu gehen.
Und bloß wie dem Schingrasser, bum, rassassa.
Ein Prosit, ein Prosit, der Gemütlichkeit.
Der Meister des Nicht-Ausgesprochenen war damals zweifellos Werner Fink. Die Katakombe spielte in der Lutherstraße im Hause der Scala, von der Fink behauptet hatte, sie fülle ihre 3000 Plätze nur mit den Besuchern, die in der viel kleineren Katakombe keine Karten mehr bekommen hätten. In dem schlecht gelüfteten Raum auf unbequemen Stühlen drängten sich damals jeden Abend die Leute, die Fink folgendermaßen begrüßte.
Mit unserer Katakombe ist es diesmal etwas schwierig gewesen. Wir waren längere Zeit geschlossen. Und jetzt haben wir wieder aufgemacht. Wir haben uns gesagt, eine große Aufmachung können wir uns nicht leisten, aber immerhin. Also gestern waren wir zu, heute sind wir offen. Wenn wir morgen zu offen sind, sind wir übermorgen wieder zu.
Und manchem verschlug es doch das Lachen, wenn Fink bemerkte,
in Berlin sind ja jetzt unheimlich viele Straßen umgetauft worden. Man kennt sich schon gar nicht mehr aus an den ganzen Ecken und Straßenzügen. Es wundert mich nur, dass ein Platz nicht umbenannt worden ist, und es sind doch jetzt immerhin schon einige Monate vergangen. Das ist der große Stern, wissen Sie? Also, wenn jemand Stern heißt heutzutage, das ist ja unheimlich, wenn er dann nicht umgetauft wird. Und gerade der große Stern. Aber ich habe mir dann überlegt, es liegt vielleicht daran, das hat man nicht getan, weil es eben eine Kreuzung ist. Und da ist man noch etwas milde.
Im weiteren Verlauf des Programms in der Katakombe folgte dann die Szene beim Zahnarzt, die später eine solche Bedeutung bekommen sollte.
Guten Tag.
Guten Tag, ja.
Bin ich hier bei Zahnarzt Dr. Richter?
Ja, Sie haben ganz richtig. Ich persönlich. Ja.
Ach, Sie sind es ja, selbst. So, Tag, dann ja. Darf ich wohl mal um Rat fragen. Ich habe hier so am so. Zahn...
Ja, also darf ich Sie vielleicht hier hereinbitten, bitte? Nehmen Sie doch Platz. So, darf ich Sie um ein paar Angaben bitten?
Ja, muss das sein? Es wird nämlich heute so viel angegeben, wissen Sie?
Ja, da haben Sie recht, ja. Aber sagen Sie mir doch wenigstens, ob Sie Privat- oder Kassenpatient sind.
Das möchte ich Ihnen lieber erst nach der Behandlung sagen.
Ja, bitteschön, kommen, nehmen Sie doch Platz. Oder haben Sie Angst?
Nein, Angst habe ich gar nicht. Nein, im Gegenteil, ich stamme aus einer entängsteten Familie.
Ja, also bitte schön, wenn Sie hier nicht... Bitte etwas zurücklehnen. Ja, so gut, machen Sie es nur bequem. Ja, wo tut's denn weh?
Im Augenblick gar nicht.
Ach, ja, wo hat es weh getan?
So, ja, unten.
Unten? Ja, unten rechts oder unten links?
Ja, links und rechts möchte ich nicht so austeilen. Unten, wissen Sie, unten im Flur hat es wehgetan. Jetzt gar nicht mehr. Ja. Wie ich unten im Flur war, da hatte ich noch Schmerzen. Aber jetzt habe ich keine Schmerzen mehr. Ich könnte eigentlich schon gehen.
So, ja, warten Sie mal. Ja, ja, es ist etwas geschwollen. Ja.
So, da, geschwollen? Das kommt, glaube ich, daher, weil ich aus einer... Versammlung komme. Ja, da wurde so ähnlich geredet.
So, dann, ja, dann würde ich Sie aber doch bitten, einmal den Mund aufzumachen.
Ach so, das möchte ich lieber nicht. Wissen Sie, ich kenne Sie ja gar nicht.
Es war lebensgefährlich, was damals auf den Kabarettbühnen gewagt wurde. Am 10. Mai 1935 wurden die Kabaretts Tingeltangel und Katakombe auf Veranlassung des Propagandaministeriums durch die geheime Staatspolizei geschlossen. Es war eine monatelange Überwachung vorhergegangen. Die Hauptmitwirkenden wurden ins KZ gesteckt, darunter befanden sich Werner Fink, Günter Lüders, Walter Trautschold, Walter Lieck und Walter Gross. Im Oktober 36 standen diese fünf vor einem Sondergericht, angeklagt wegen Vergehens gegen das 34 erlassene sogenannte Heimtücke-Gesetz. Die Verhandlung wurde zu einer grausigen Kabarettveranstaltung. Obwohl in der Presse nichts darüber erscheinen durfte, wurden in Berlin in der Zeit darauf alle möglichen Aussprüche kolportiert, mit denen Fink geglänzt haben sollte. Also wir haben mehrere Teilnehmer befragt, aber die Aufregung muss wohl damals so groß gewesen sein, dass sich nichts Genaues davon mit Sicherheit belegen lässt. Es geschah jedoch am Schluss ein großes Wunder. Alle Angeklagten wurden freigesprochen. Vor uns liegt ein dickes Aktenbündel. Es enthält die Berichte der mit der Überwachung beauftragten Beamten, der B- und Entlastungszeugen, von nationalsozialistischen Kritikern und Funktionären und von den Referenten des Propagandaministeriums. Das ist eine hochinteressante Lektüre. Heute wird vielleicht mancher geneigt sein zu sagen, mein Gott, was für eine Staatsaktion um ein bisschen Kabarett. Aber meine Damen und Herren, damals stand für die Beteiligten das Leben auf dem Spiel. Die Umerziehungsmethoden, die sogenannten der KZs, die hatten sie ja bereits kennengelernt. Während nun die meisten Zeugen ehrlich bemüht waren, Entlastendes vorzubringen, versuchten die Nazikritiker und die Parteiamtsfunktionäre krampfhaft, den Vorwurf der mangelnden Wachsamkeit von sich abzuwälzen, denn die Texte hatten ihnen ja allen vorgelegen. Entscheidend waren letztlich die Urteile der Ministerialreferenten. Ein gewisser Dr. Zeller hatte dem Minister berichtet,
Werner Fink ist zweifellos ein typischer Vertreter jenes überspitzt intellektuellen und zersetzend wirkenden Literatenklüngels, der im nationalsozialistischen Staat keine Daseinsberechtigung mehr hat. Allerdings ist er viel zu vorsichtig und raffiniert, um sich in seinen Äußerungen irgendeine Blöße zu geben.
Und ein Herr von Wedel, persönlicher Adjutant des Reichsministers für Volksaufklärung und Propaganda, hatte kurz und bündig erklärt,
alles in allem erscheint es mir angebracht, dieses Lokal zu schließen und die Herren für einige Zeit in Verwahrung zu nehmen, damit ihnen dort klar werden kann, dass eine solche Art der Unterhaltung des Publikums in der heutigen Zeit nicht mehr angebracht ist.
Trotzdem Freispruch. Wenn man das Urteil aufmerksam studiert und sieht, mit welcher beinahe wortklauberischen Genauigkeit das Gericht die einzelnen Vorwürfe untersucht, immer bemüht, alles, was entlastend für die Angeklagten sein könnte, in die Waagschale zu werfen. Dann bekommt man Achtung vor den Richtern, die offenbar, es war ja erst 3 Jahre nach der Machtübernahme, noch von den alten demokratischen Rechtsbegriffen beseelt waren. 10 Jahre später hätte das Urteil wahrscheinlich anders ausgesehen. Trotzdem die Nazis hier nun ihre Absichten in aller Unverblümtheit deklariert hatten, war das Kabarett in Deutschland immer noch nicht tot. Das schwere Los der leichten Muse war noch nicht zu Ende. Im Jahre 38 übernahm Willi Schäffers das Kabarett der Komiker in Berlin. Er versuchte unerschrocken, es als zeitkritische Bühne zu führen. Er engagierte den freigesprochenen Werner Fink, der aus seinem inzwischen erschienenen Couch-Brevier rezitierte. Und da standen auch die 3 Rulands auf der Bühne, die als ganz junge Leute in der Katakombe angefangen hatten. Stoff stand ihnen genug zur Verfügung, denn inzwischen war die große narzisstische Bauwut ausgebrochen, von der heute noch riesige Trümmer am Rande der Innenstadt zeugen. In Berlin waren sogar Leute, bei denen Nazi-Ansichten anklangen, skeptisch gegen diese Überdimensionen. Und so standen die 3 Rulands auf der Bühne in weißen Arbeiterkitteln und verulkten den Umbau Berlins.
Stellen Sie sich vor, wir sind 3 Architekten und verdienen uns hier unsere Sporen. Durch Entwurf und Ausführung von Bauprojekten.
Selbstverständlich sind wir Professoren.
Stellen Sie sich vor, man hat uns umgeschult. Architekt steht jetzt im Arbeitsbuch. Wir 3, die einst um die Gunst des Publikums gebuhlt, mauern jetzt.
Das ist des Sängers Fluch.
Jetzt sollen Sie mal sehen, wie wir den Laden schmeißen.
Hochverehrtes Auditorium.
Willst du unseren Plan ja einmal kurz umreißen?
Kurz, wir reißen alles um.
Ja, Berlin wird erst schön durch Klamotten. Schutt und Asche, Sonne, Masche, lasst uns Bahnhof um Bahnhof verschrotten, auch die Schienen, weg mit ihnen. Neues Leben blüht nur aus Ruinen, und Ruinen sind so schön.
Wird Berlin auch wegrasiert bis zum Horizont?
Alles neu macht der Leih und die Arbeitsfront.
Ja, Berlins Neugestaltung ist unerlässlich.
Denn das alte Berlin war äußerlich hässlich.
Sollten Berliner hier Zuhörer sein, die mögen uns verzeihen. Wir haben den leeren Bahnhof nicht erfunden. Die Siegesallee ist da nicht unser Patent. Wir sind nicht schuld an den gewissen Rotunden, wo man vor Wut schier aus der Haut fahren könnte. Wir haben den Berliner Dom nicht bauen lassen.
Doch ist ein Stück von seltenem Niveau, der tut in jede Kunstepoche passen. Er zeigt spätgotisches Barock-Kokko.
Tja. Was wird denn nun an Neuem entstehen?
Moment, das werden wir gleich sehen. Bitte, 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 lang mir doch mal die Baupläne her.
Bitte?
Danke, bitte, danke,
bitte,
danke, bitte, danke,
bitte,
danke, bitte, danke, ich danke sehr. Also hier liegt Schöneberg.
Dort Halensee.
Hier fließt die Havelang
und hier die Spree.
Ja, durch Berlin fließt immer noch die Spree.
Doch ab morgen fließt sie durch die Charité.
Wollt ihr wissen, was wir müssen?
Na?
Wir müssen jetzt beflissen, danach trachten, auszuschachten und die Erde zu durchwühlen. Müssen buddeln immer schneller.
Mensch, du gehst ja ran wie Blücher.
Ach, du baust wohl Luftschutzkeller.
Na, das ist doch bombensicher. Und wenn ihr mich fragt, und wenn ihr mich fragt, warum ich das wohl tu, warum ich das wohl tu.
Sie ist
halt bei uns so sitten, chacun à son goût. S'ist halt bei uns so sitten, chacun à son goût.
Das ist wirklich allerhand.
Und was machst du mit dem Sand?
Damit schipp ich de krumme Lanke zu.
Noch eins ist wichtig, meine Herren. Die Siegessäule kommt zum großen Stern.
Das ist sehr leicht gesagt, mein Lieber. Doch wie kriegst du die darüber?
Oh. Ich hab mir in Grinzing einen Dienstmann engagiert, der sie rüber transportiert. Das ist nicht kompliziert.
Und nach Beendigung der Säulenlandpartie, da verwenden wir die ganze Energie auf die Schaffung einer Kunstakademie. Dieses Bauwerk stolz und hehr bauen wir nächste Woche für die großen Dichter der neuen Rauchepoche. Und so weicht der alte Krempel einem Pampelmusentempel. Überm Eingang meißeln wir in Stein den Spruch per Attica ad Astra.
Raus ist alles so prächtig und es zieht euch in Bann.
Doch wie's da drinnen aussieht, geht niemand was an.
Was ist denn das für ein Fleck?
Was hat denn der für einen Zweck?
Das ist doch klar, du alberner Latz. Das ist Lützos wilder, verwegener Platz.
Da-da!
Da bauen wir ein Zeughaus hin, da kommt die ganze Gruppzeugerin wieder.
Wieder-la-la, wieder-la-la, wieder-la-la-la-la.
Und was machst du mit dem Knie, lieber Hans, mit dem Knie, lieber Hans? Oh, sprich!
Ich glaub, man lässt das Knie lieber ganz, oder wie, lieber Hans? Oder nicht?
Dieses schwierige Problem löst man durch Schulmeistermanie. Man greift sich die Ost-West-Achse und legt sie übers Knie.
So wird alles prompt gelöst, wenn man manchmal auch auf Schwierigkeiten stößt. Denn du mein Berlin, Berlin, du schluckst dir Material, doch wir bemühen uns kühn um Kalk, Zement und Stahl.
Denn Marmor,
Marmor,
Marmor ist uns zu antik.
Celle Beton qui fait la musique.
Auch im Kabarett der Komiker dauerte die Freude nicht lange. Eines Tages wurde zugegriffen, die drei Rulands erhielten völliges Berufsverbot. Es blieb ihnen nichts anderes übrig, als in anderen Berufen unterzutauchen. Einer wurde zum Beispiel Briefträger. Das gleiche Urteil traf auch Werner Fink, Peter Sachse und Heinrich Giesen. Ein Jahr später begann der Krieg. Die Betroffenen wurden mit Ausnahme von Sachse Soldat. Und damit waren sie zunächst weiteren Behelligungen von Seiten des Ministeriums entzogen. Fink wurde vom Hass des Ministers noch während seiner Soldatenzeit verfolgt. Immer wieder versuchte dieser zu verhindern, dass Schütze Fink seine zersetzenden Späße vor Kameraden vortrug. Aber es fanden sich auch immer wieder Kommandeure, die sich auf den Standpunkt stellten, sie seien an Wünsche des Propagandaministeriums nicht gebunden, und so genoss eine kleine Schar deutscher Soldaten gelegentlich das Vergnügen, den verfemtesten Conférencier des Dritten Reiches bejubeln zu können. Es bildete sich damals so etwas wie eine Fink-Legende, wie übrigens um Weißferdl in München auch. Es gingen unaufhörlich die gewagtesten Bonmots von Mund zu Mund, die er geprägt haben sollte. Nun, meine Damen und Herren, die meisten dieser Geschichten waren erfunden, aber nicht von Werner Fink. Das Ganze entsprang dem Wunschtraum von Menschen, die sich nach freiem Witz sehnten. So, nun wollen wir hier kurz noch an einen anderen Meister des Kabaretts erinnern, der, obwohl er dem Dritten Reich höchst verdächtig war, es immer wieder fertigbrachte, dem direkten Zugriff zu entgehen. Das war Helmut Krüger. Der gehörte auch zu dem zitierten Literatenklüngel, der im Dritten Reich keine Daseinsberechtigung mehr hatte. Außerdem hatte er im Januar 1933 eine Revue in Berlin aufführen lassen, in der das Lied vorkam: Wenn ich wüsste, was der Adolf mit uns vorhat, wenn er erst die Linden und das Brandenburger Tor hat. Das lag bei seinen Akten. Im Jahre 1934 sang Loni Heuser:
Warum muss immer Wien allein die Stadt der Schlagerdichter sein? Warum nicht einmal eine Stadt, die noch kein Mensch besungen hat? Auch Miesbach manchen Zauber weist, wenn's auch kein großer Dichter preist. Wieso fand niemand Melodien für Ingolstadt und Neuruppin? Ich denke mir, dass jede Stadt ihr Schlagerlied zu fordern hat. Zum Beispiel: Mein Herz schlägt wie ein Blasebalg für Pasewalk, für Pasewalk. Ja, was soll ich denn mit Allenstein? Das reimt sich nur auf Gallenstein. Für einen Reim auf Bitterfeld geben mir bestimmt kein dritter Geld. Doch Pasewalk, das gibt was her. Den Ort mach ich noch populär.
Eines Tages erklärte man dem Textdichter Helmut Krüger, dies Lied sei eine unerhörte Verunglimpfung der geschichtlichen Person des Führers, denn er habe während des Ersten Weltkrieges im besungenen pommerschen Städtchen, im Lazarett liegend, die Grundgedanken zu der Nazi-Bibel Mein Kampf empfangen. Nun, Krüger, ein Mann, den nie der Witz verließ, dichtete daraufhin um und nun sank die Häuser.
Mein Herz flammte wie ein Blütenstock für Jüterbock, für Jüterbock. Ja, was soll ich denn mit Allenstein? Das reimt sich nur auf Gallenstein. Für einen Reim auf Bitterfeld gib mir bestimmt kein dritter Geld. Doch Jüterbock, das gibt was her. Den Ort mach ich noch populär.
Helmut Krüger meinte damals, ach, deutsche Städte gibt es noch genug. Ganz haben sie den Krüger nie fassen können. Er war ihnen zu geistreich. Die Funktionäre der Fachschaft Artistik, der das Kabarett damals unterstand, die begriffen viel zu spät, was der Mann da oben auf der Bühne so schnell hervorsprudelte. Im Jahre 38 fiel dann der letzte Streich gegen die leichte Muse. Die Conférence wurde verboten. Im Kabarett der Komiker in Berlin und in Gondrells Bonbonniere in München half man sich mit harmlos heiteren Revuen, und das waren noch die Gehobenen unter den Tempeln der Zerstreuung. An die Stelle des Kabaretts trat der bunte Abend mit Artistik, Schönheitstänzerinnen, die auf höheren Befehl gefördert wurden, weil bevölkerungspolitisch wichtig, und mit Humoristen, von denen einige der befohlenen Überzeugung folgend nichts weiter taten, als dem Publikum ziemlich brüllend einzureden, es solle doch lachen, denn wer nicht lache, der sei ein Miesmacher und so weiter. Mit dieser Art der Belustigung ausgerüstet, versuchte das Dritte Reich während eines Weltkrieges seine Bevölkerung in Laune zu halten. Es ist ihm nie gelungen, trotz vieler Versuche, arteigenes nationalsozialistisches Kabarett auf die Beine zu stellen. Und hier muss bei der Verfolgung des schweren Weges der leichten Muse an eine Episode aus der Kriegszeit erinnert werden, die letztlich eine versöhnlich-ironische Note hat. Als die Deutschen in Frankreich eingedrungen waren, fanden sie einen Schlager vor, der ihre Mentalität mächtig ansprach. Die Platten davon waren bald ausverkauft, neue wurden nachgepresst. Das Lied verbreitete sich auch nach Deutschland. Sie kennen es alle. Wenige haben damals bemerkt, dass auf den Etiketts der später hergestellten Platten eine Kleinigkeit verändert war. Der Komponist hieß nicht mehr Rudolf Nelson, sondern Lemaire. Rudolf Nelson war 1933 nach Holland emigriert und er hatte mit besagtem Lied gerade mal wieder einen großen Erfolg gelandet, als die Truppen des Eroberers eindrangen. Nelson musste sich von da an in Holland versteckt halten, immer auf der Hut vor der Gestapo. Und der Interpretin des Liedes ging es auch nicht viel besser. Sie wurde verhaftet in Paris, nach Berlin gebracht, erst hofiert und dann kaltgestellt. Es war Eva Busch. Und während die beiden Künstler all das persönliche Ungemach erdulden mussten, erfreuten sich die Eroberer an Monika.
Monika, was hast du bloß mit meinem Herzen gemacht? Monika, du hast mich richtig um die Ruhe. Von einem Monat noch gedacht.
Tango-Melodie. Tango schürt Verlangen zu Blut und macht den Tänzer kühn. Ob er mir fürs Exot schießt, ob er bloß fürs Erot schießt, jeder hat eins nur im Sinn. Hast du bloß mit meinem Herzen gemacht? Monika, du hast mich richtig um die Ruhe gebracht. Monika, wer hätte das von einem Tango gedacht? Ist das bloß für eine Stimmung heute Nacht? Liebst du mich? Noch gestern hast du diese Frage verlangt. Monika, nimm du dich jetzt vor jedem Tango.
Nun, meine Damen und Herren, unser Bericht soll hier beendet sein. Wir haben nach 45 erlebt, wie sich das Los der leichten Muse wieder erhellt hat, wie nach Kriegsende in Deutschland wieder Kabarett lebendig wurde und wie es besonders hier in Berlin wieder bunt und faszinierend blüht. In der letzten Zeit hat es Vorkommnisse gegeben, bei denen gerufen wurde, die Freiheit des Kabaretts ist bedroht. Die betroffenen Kabarettisten haben es sogar selber geglaubt, aber es war nicht an dem. Was wirklich Bedrohung für den Kabarettisten ist, das haben wir in unserer kurzen Darstellung kennengelernt. Das gibt es, wir können es mit gutem Gewissen rufen, heute nicht. Und wir wollen auch dafür sorgen, dass es so bleibe. Allerdings die Gefahr des Aneckens können wir nicht vom Kabarett wegnehmen. Wir wollen es auch nicht. Es soll um sich beißen, denn dabei bleibt es aktiv. Niemand hat das besser ausgedrückt als der verstorbene Helmut Krüger, als er im Jahre 46 in München die Schaubude eröffnete.
Vor allen Dingen sind wir stets dagegen. Wogegen ist uns völlig einerlei. Dagegen ist dagegen sein verwegen. Wir wollen ständig Ärgernis erregen. Wir sind politisch, aber nie Partei. Wir spucken kräftig in die Bonner Suppe. Minister und Regierung sind uns Schnuppe und müssen wir die Suppe selber schlucken. Wir sehen Pointen, wohin wir auch gucken. Politisch sind wir bis zum kleinen Zeh. Allein, wir sind es nur im Kabarett. Demokratie ist unsere sichere Schanze. Auch die Besatzung wird hier nie geschont. Wir brechen für die Freiheit eine Lanze. Wir sind nicht zaghaft, denn wir gehen aufs Ganze, auch wenn uns nationalster Beifall lohnt. Ein Kabarett hat nie die Welt verbessert, wird es auch nicht von der Zensur verwässert. Die Spitze der Pointen macht nur Ritze. In Parlamenten machen sie schon selber Witze. Dass eine bessere Welt für uns entstehe, das schuf noch niemand durch ein Kabarett. Dem Publikum ist die Geduld gerissen, es hat von Politik schon längst genug und fühlen wir uns auch als Weltgewissen, sind wir nicht da. Wird man uns nie vermissen. Wir werden selbst durch Pleiten niemals klug. Wir suchen Gegner, die dem Angriff stehen und übersehen, dass sie uns übersehen. Denn leider tut uns niemand den Gefallen, uns einmal für 3 Wochen zu verknallen. Wir tun uns leid und tun niemand weh. Das nennt man Politik im Kabarett.
Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven. Sie hörten Gefährliches Kabarett vom schweren Los der leichten Muse. Das Feature von Werner Oehlschläger wurde erstmals am 31.03.1956 im RIAS ausgestrahlt. In der kommenden Woche begeben wir uns als Tourist in die DDR. Der Deutschlandfunk besuchte 1975 Land und Leute an der Oder. Ich würde mich freuen, wenn Sie dabei sind. Mein Name ist Michael Groth. Ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut. Musik